Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, Marco, schön, dass es geklappt hat. Wie du gemerkt hast, bin ich kein Mensch, der Nein so gut akzeptiert und bin bei dir nämlich sehr hartnäckig geblieben, weil ich glaube schon mal vor einem Jahr oder so gefragt habe, gefühlt zumindest. Und du hast ja auch immer sau viel zu tun als Unternehmer, als Investor. Wir kommen gleich mal zu deinem Weg. Dein Buch oder euer Buch war es, so habe ich es auch angekündigt, was mich zum Immobilien investieren gebracht hat, beziehungsweise vielleicht ist das auch eine Lüge. Ich glaube, ich habe sogar eine erste Immobilie mal ohne Wissen gekauft oder mit wenig Wissen. Und euer Buch hat mir dann erst das Wissen beigebracht und dann habe ich dann nochmal mit mehr Wissen das ganze Thema aufgerollt. Wir wollen heute mal über deinen Weg sprechen, über Immobilien sprechen. Wir haben gerade schon mal kurz telefoniert, da waren auch ein paar spannende Dinge schon, über die wir heute reden können. Und ja, schön, dass es heute geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch sehr, Maurice. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch, ja, zum Papa werden. Man sieht es ja hinter dir, glaube ich, den Wickeltisch schon, oder?
Ja, also. Ich verkriech mich hier. Mein Arbeitszimmer ist inzwischen auch zum halben Kinderzimmer hier geworden. Und in den Livestreams, wenn der dann seine Phase bekommt, hier, dann schreit er. Deswegen ist so, bin ich im Randzimmer jetzt hier.
Ja. Ja, sehr gut. Ich habe extra, meine Tochter ist jetzt 2. Das ist für mich das Schönste, was es gibt im Leben. Und sie weiß aber Bescheid, beziehungsweise meine Frau weiß Bescheid. Die kommen jetzt gleich nach Hause. Ich bin hier unten im Homeoffice, aber die sieht mich mal im Spiegel. Ich sage, wir sind live gleich, dass sie jetzt nicht reinkommt. Ne? Sonst muss ich jetzt spielen.
Aber, ja, cool. Aber
sie kommt nicht rein, genau.
Cool, Marco. Vielleicht kannst du noch mal für all die dich jetzt noch nicht kennen und noch nicht euer Buch auch gelesen haben, so ein bisschen sagen, wie du zum Thema Immobilien gekommen bist, wie du Autor geworden bist, wie du dann auch Unternehmer geworden bist. Ihr seid ja auch tierisch erfolgreich, was ich so von außen beobachten kann mit eurer Immobilien-Mastermind, Academy, wie auch immer jeder schimpft. Ich habe nur auch in meiner Community von Die Wichtigste Stunde enorm viele Teilnehmer, die auch bei euch in der Academy waren, da irgendwie tierisch geschwärmt haben, auch tierisch in der Umsetzung sind. Ja, also zum Beispiel Mrs. Property, die jetzt auch, glaube ich, schon 9 Wohnungen gekauft hat, da auch ihre Passion gefunden hat. Also wirklich viele Beispiele. Und vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, wie das alles gekommen ist bei dir.
Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt 35 und ich hatte quasi so ein bisschen eine berufliche Krise irgendwann mit Ende 20. 10 Jahre Großkonzern. Ich war Vertriebsleiter bei IBM. Zum Schluss nochmal ganz kurz bei Amazon gewesen, aber ich sage mal, klassische Konzernkarriere. Und Stefan ähnlich, der war Finanzleiter so mit Ende 20. Und ich dachte bis dahin immer, Konzernkarriere ist die eine große Antwort auf die Lebensfrage. Ne? Ich bin so fleißig die Stufen hochgeklettert und dachte, es wird immer cooler, je höher ich komme. Es wurde immer schlimmer. Und es ist mir relativ drastisch innerhalb von einem Jahr, im Jahr 2015, klar geworden. Da war dann der nächsthöhere Job. Ich war dann irgendwann so im Mittelmanagement in einem internationalen Konzern. Und es war brutal, was ich arbeiten musste, wie viel. Es war sehr wenig eigentlich nur noch Kundenkontakt, einfach viel internes Management. Und dann habe ich auch mal so angefangen zu rechnen, ist denn wenigstens das genug Schmerzensgeld, dass ich dann mit 45 sagen kann, alles klar, das war's. Und das ist bei weitem nicht. Also das war zwar ein sehr, sehr gutes Gehalt, aber das reicht ja trotzdem nicht, dass du da einfach sagen kannst, mit 45, das war's. Du bist im Prinzip im Hamsterrad bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ne? Genau, und gleichzeitig hatte ich zufällig einen Blogpost gelesen vom Bodensee-Peter, kann man mal googeln. Der nennt sich so und ist, glaube ich, mittlerweile Startup-Investor. Und der hat da beschrieben, wie er eine Wohnung gekauft hat, die sich irgendwie durch die Miete trägt und bleibt noch was übrig. Und das hatte ich gelesen. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Irgendwie von Aktieninvestments frustriert gewesen. Und dann habe ich das irgendwie zufällig gelesen. Und das habe ich dann auch ausprobiert und habe dann eine erste kleine Wohnung gekauft. Dann dem Stefan davon erzählt, meinem guten Kumpel, mit dem ich jahrelang zusammengewohnt habe. Der hat gesagt, auf gar keinen Fall kaufe ich Immobilien. Und 3 Monate später hat er auch eine gekauft gehabt, weil wir uns da viel unterhalten hatten. Da, wenn der das jetzt macht, ne, nicht, dass das irgendwie gut läuft und ich bin nicht dabei, dann hat er schnell auch eine gekauft. Und daraus ist dann, ich kam dann relativ nach 6 kleinen Wohnungen quasi, habe ich dann gesagt, oh, das ist so cool. Das müssen viel mehr Leute erfahren, dass man das tun kann. Die allermeisten denken ja, ey, Immobilien, Eigenheim, ja, aber ansonsten nur was für Großinvestoren. Und nicht, dass jeder einfach privater Immobilieninvestor. Das hat mein Umfeld auch alle nicht auf dem Schirm, ne, die da eben als Angestellte auch unterwegs sind.
Was war
Und
das für ein Jahr?
nee, 2016 dann, 2016.
12, 16, okay.
Also ich habe 2015 die erste gekauft, Stefan hat Anfang irgendwie 2016 und dann haben wir schnell noch ein bisschen dazu gekauft und dann war relativ schnell so Mitte, Ende 2016 kam in mir so dieses Gefühl hoch, dass ich habe da ständig missioniert, ne? Das kennst du wahrscheinlich selber auch, dann läuft mein Freundeskreis rum und so, hey, kauft mal Immobilien so, ne? Und ich wollte alle davon überzeugen und ja, meine Frau war dann noch ein relativ interessanter Punkt, weil die ist Freiberuflerin zu dem Zeitpunkt gewesen beim Film. Die hat überhaupt keinen Bock auf solche Themen, Finanzthemen, Immobilien, irgendwas. Die braucht aber eine Altersvorsorge, hat sich dann auch 2 Wohnungen gekauft und sie vermietet und plötzlich so, ich bin so happy, dass ich jetzt weiß, ich bin abgesichert, jetzt kann ich meinem Beruf weiter nachgehen. Ja? Die wollte eben genau diesen Beruf weitermachen. Und dann war echt in mir das starke Gefühl, ich möchte unbedingt, dass mehr Menschen das lernen. Und ja, das habe ich Stefan gesagt. Der hat wieder gesagt, auf keinen Fall. Wir fangen gerade mit Immobilien an. Wieso sollen wir jetzt sowas machen? Ne? Noch zusätzlich, was immer so ein witziges Spiel zwischen uns ist. Ne? Also ich habe irgendwie so eine Idee. Er sagt erstmal nein und dann entwickelt sich das, weil wir tiefer reingehen. Und wenn er dann mal angebissen hat, dann gibt es keinen besseren Umsetzer als den Stefan. Und so ging es dann Ende 2016 los. Da haben wir dann das Buch geschrieben. Der Stefan hat das Skalationstool gebaut und dann haben wir 3 Monate später auch wirklich Jobs gekündigt. Nicht, weil wir von Immobilien leben konnten, ne? Kein bisschen, ne? Da war also ein bisschen kleiner Cashflow da, aber nicht zum Leben. Sondern weil wir gesagt haben, wir bauen jetzt ein Startup und das ist Immocation, genau.
Cool, aber dann hattet ihr folgendes Problem wahrscheinlich. Ihr hattet euer Startup mit noch sehr wenig Einnahmen. Das heißt, die Immobilieninvestor-Tätigkeit, die musste auf Eis gelegt werden, oder?
Ja, genau so
Naja.
ist es. Also wir haben die sechste, es gab immer 6 kleine Wohnungen, nennen wir die immer, die wir zur Altersvorsorge gekauft haben. Und die sechste von diesen Wohnungen haben wir quasi noch mit dem letzten Gehaltszettel, sind wir noch zur Bank und haben es finanziert. Und wir wussten, im nächsten Monat kommt keiner mehr. Und dann haben wir uns 1,5 Jahre bei keiner Bank mehr gemeldet, weil wir eh wussten, dass es ein klares Nein ist ohne Gehalt und hatten uns eine Mini-Startbahn gelegt. Also wir haben uns, glaube ich, von den Ersparten vielleicht 20.000 Euro, knappe 2 pro Monat, haben wir uns quasi selber als Gehalt bezahlt, damit wir 1 Jahr lang Startbahn haben als Immocation. Haben also wirklich die Konzernshops aufgegeben, haben uns im dritten Zimmer vom Stefan getroffen und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt ein bisschen Umsatz machen als Immocation, dann kommt eine Woche Startbahn hinten dran. Und so haben wir uns jeden Monat unsere Startbahn angeguckt und haben gehofft, dass das irgendwann abhebt. Und ja, glücklicherweise ist es abgehoben.
Ja, und war es dann auch so? Also ich hab mal den Satz gelesen, glaube ich, dass du, ich meine, als Angestellter reichen die letzten 3 Gehaltsnachweise nach der Probezeit und als Selbstständiger brauchst du die letzten 3 Jahre BWA sozusagen, ne? Ist es so? Hast du da andere Erfahrungen? Hast du da Tipps, wie man vielleicht ja auch schon nach einem Jahr das machen kann oder so?
Also nach einem weiß ich nicht. Ich glaube, ich kenne niemanden nach einem. Wir haben es nach zweien hinbekommen. Der alles entscheidende Tipp ist, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, finanziell erfolgreich. Also es müssen klar erkennbare Umsätze da sein und klar erkennbare Profite. Und dann ist wie immer bestmöglich aufbereiten. Also wirklich Top-Bankunterlagen. Das haben wir immer sehr gut gemacht. Der Stefan hat wirklich akribischer Kleinarbeit alles. Der hat mit dem Steuerberater sofort gesagt, alles cool, aber für uns ist eine Sache wichtig. Der Jahresabschluss muss sofort da sein am Anfang des Jahres. Also da wirklich einfach richtig Zug reinbringen und dann vor allem auch eine Story. Also wir haben dann auch den Banken erzählt, was wir tun, haben ihnen aufgezeigt, warum die Umsätze weiter steigen werden und was dahinter steckt. Und das war natürlich bei uns noch ziemlich genial, dass wir ihnen sagen können, wir beschäftigen uns in unserem Startup thematisch mit Immobilien und wollen jetzt gerne Geld leihen für Immobilien. Also das hat, glaube ich, auch von der Geschichte her sehr gut gepasst. Aber den Tipp kann natürlich nicht jeder anwenden, ne? Aber also wirklich, klar, man braucht ein solides Unternehmen, sonst ist es sowieso schwierig. Und dann einfach wirklich professionellst darstellen und die Geschichte erzählen, warum das auch weiter wachsen wird.
Wie hoch
Also.
schätzt du, sag ich mal, den Anteil dieser persönlichen, dieser subjektiven Wahrnehmung des Bankers in Bezug auf die Finanzierung ein? Weil ich sag mal, wenn du sagst, schön aufbereitet und so weiter, das ist ja was Subjektives, ne? Also da wird es ja wenig objektive Kriterien geben, okay, wenn jetzt die Farben verwendet werden oder so, ja. Also es hat ja viel mit Subjektivität auch zu tun. Wie hoch schätzt du diesen Faktor?
Je größer das Rad ist, was du drehst, desto höher ist der Faktor. Also ich versuche es zu erklären, nicht die Farbe auf der Folie ist entscheidend, aber jetzt sagen wir mal, wenn ich für ein 50-Millionen-Projekt einen Bankkontakt habe und den kann ich über Monate kennenlernen und den überzeuge ich von mir, der hat, glaube ich, ganz andere Möglichkeiten, Dinge im Zweifelsfall möglich zu machen. Wie wenn wir über einen Kleinstkredit reden, wo einfach eine Bank starre Regeln hat und das irgendwie macht. Aber trotzdem ist der Faktor, glaube ich, manchmal, es kommt total auf die Bank an und was die für interne Prozesse und Regeln haben. Ich habe vor allem eins gelernt in den letzten 2 Jahren, wo wir sehr viel mit verschiedenen Banken gearbeitet haben. Das ist komplett unterschiedlich von Bank zu Bank und du solltest es unbedingt bei ganz vielen Banken probieren im Zweifelsfall. Kann sein, die eine hat einfach eine Regel, die komplett gegen dich spricht und der andere hat diese Regel gar nicht, guckt sich diese Werte gar nicht an. Und aber unabhängig davon ist es dein erster, ich meine, du musst, der Mensch, mit dem du sprichst bei der Bank, ist immer der dich nachher in der Bank verkaufen muss. Und der kennt auch die Regeln hinten dran. Aber der muss zuallererst mal, musst du ihn überzeugen. Und wenn der voll überzeugt ist, dass er deine Geschichte glaubt, und wenn er dann noch von dir Unterlagen kriegt, die es ihm wieder leicht machen, diese Geschichte weiterzuerzählen, dann kann er so weit, wie es für ihn möglich ist, die Regeln dehnen. Also mal ganz egal, bei welcher Bank das dann wie weit möglich ist, ist das für mich absolutes Pflichtprogramm, dann da den bestmöglichen Job zu machen.
Du hast gesagt, du hast damals einen Blogartikel von, hieß der Bodensee Peter?
Bodensee, Peter, ja.
Ja, also von Bodensee Peter gelesen. Und das hat dich dann inspiriert, aber hat es dir auch das notwendige Wissen beigebracht für den ersten Immobilienerwerb? Oder wo hast du dann wiederum dein Wissen aufgebaut? Oder so wie du das beschrieben hast mit dem Stefan, bist du eben ein Machertyp, der schnell losläuft erstmal? Oder wie war das bei dir?
Ja, also das erste Buch, was ich, glaube ich, gelesen habe, war von Thomas Knedel, Erfolg mit Wohnimmobilien, haben viele gelesen, gibt einen wunderbaren Überblick. Was mir selbst da gefehlt hat, deswegen haben wir dann auch unser Buch gemacht, ist ganz, 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 ganz down to earth, die praktischen Schritte, die eigentlich wirklich passieren beim Immobilienkauf, so, die man nacheinander dafür gehen muss. Und die waren tatsächlich Learning by Doing. Also das merkst du einfach irgendwann, ne? Du musst dann halt, ich meine, ruf mal bei 20 Makler an, mach mal 5 Besichtigungen, danach bist du sehr, sehr viel schlauer, wie das Ganze läuft. Und jetzt mach das alles mal irgendwie 5-mal oder 10-mal. Das, ja, also mir liegt praktisches Erarbeiten mehr als zu viel zu lesen. Ich muss dann irgendwann einfach tun.
Ja, okay.
Ja.
Und das war aber dann euer Warum oder schließlich, dass du irgendwie erkannt hast, okay, es gibt zwar schon vereinzelt Bücher, ich meine, 2016 ist ja jetzt auch nicht 2002 oder so. Ich glaube, wenn wir noch weiter zurückgehen, da gab es ja kaum Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich habe letztens hier mit dem Florian Roski auch gesprochen. Als der angefangen hat, ich glaube 2008 oder so, da meinte er, gab es irgendwie einen so einen dicken Immobilienschinken mit 600 Seiten, ja, den hast du
Ja.
gelesen und trotzdem nichts kapiert. Du hattest schon dieses Buch, aber dir hat eben noch diese Schritt-für-Schritt-Anleitung gefehlt und deswegen hast du die, du habt ihr die dann geschrieben, ja?
Ja, nur weil ich die Frage gerade sehe, nein, ist nicht schlecht für die Bonität, wenn man viele Banken anfragt, solange die nicht wirklich anfragen. Also vorstellig werden und quasi mal konzeptionell besprechen, so hey, ich bin ein Unternehmen, ich existiere 2 Jahre oder 3 Jahre oder 4 Jahre, könnt ihr mich finanzieren, das löst noch nichts aus irgendwie bei der Schufa. Wollte ich nur schon beantworten.
Ja.
Also zu dem Buch kam es so, dass tatsächlich um erstmal die Story und den Pitch an sich ging, warum und wie in Immobilien investieren. Und das Erste, was der Stefan und ich gemacht haben, als wir gesagt haben, wir wollen in die Richtung arbeiten, dass wir irgendwie so eine Community aufbauen, waren einfach PowerPoint-Folien zu malen. Und gesagt, das ist mal Schritt für Schritt, wie wir das machen würden. Und das wurden dann irgendwann 30, 40, 50 Folien. Und daraus ist bei mir dann der Wunsch entstanden, das will ich eigentlich konkret aufschreiben. Und der Stefan hat gesagt, und ich will ein Kalkulationstool in Excel bauen quasi. Ne? Und so konnte jeder die Sachen machen, die ihm so ein bisschen Spaß gemacht haben. Und deshalb ist daraus ein Buch entstanden. Aber die Grundidee war überhaupt erstmal, eigentlich wollen wir Folien malen, wie man es bei einem Startup machen sollte quasi. Folien malen und dann vielen Leuten davon erzählen, mal gucken, wie die reagieren, Folien wieder überarbeiten. Und so ist da irgendwann ein Buch draus entstanden.
Was ich spannend an eurer Geschichte finde, wenn man dir so zuhört, 2016 die erste Wohnung gekauft und dann irgendwie ja auf ein Buch gekommen und so, ist ja alles nicht so lange her. Wenn man jetzt sieht, ich habe letztens so ein Webinar von euch gesehen, ein Steuerwebinar im Immobilienbereich, da waren irgendwie mehrere tausend Leute anwesend bei so einem Steuerthema, ne? Das muss man halt auch erstmal erreichen, ja, da so viele Leute für zu begeistern. Und was ich daran so inspirierend immer finde, dass wir Menschen, wir überschätzen ja häufig, was so in einem Jahr möglich ist, aber wir unterschätzen brachial, was man so in wenigen Jahren schon allein schaffen kann, ne? Und bei dir, du hast ja erzählt, Konzern, Unzufriedenheit, Angestelltenjob, Vertriebsleiter mit zu viel Stress und so weiter, bis hin zu, ich nehme mal an, ihr seid ein Multimillionenunternehmen inzwischen. Also, wie wenig Zeit da eigentlich vergeht, wie empfindest du das?
Total surreal. Total surreal. Also der Punkt ist genau richtig, ne? Den du machst, glaube ich. Das ist so, das geht dann recht schnell. Also Immobilieninvestments auch, und Immobilieninvestments sind auch Unternehmertum, aber ganz speziell sowas wie Online-Unternehmertum, Startups, ne? Im modernen Sinne, wie man das so meint, die folgen ja alle einem Hockeystick. Also du musst halt, da gibt es immer dieses Bild, wie einer mit einer Hacke durch so einen Tunnel hackt und da hinten liegt der Goldnugget und er hört leider kurz vorher auf. Also so ist das ja ein bisschen, ne? Und wenn du dann was gefunden hast und merkst, dass das zieht an, dann geht das echt so Hockeystick-mäßig hoch. Und tatsächlich haben wir 2018 im März eine Mitarbeiterin gehabt auf Freelancer-Basis, eine virtuelle Assistentin, die Natascha, die immer noch bei uns ist und mittlerweile als Teamleiterin und festangestellt. Und jetzt sind wir so ungefähr 85 Leute, die für immer in verschiedensten, ne? Da gibt es Freelancer, Festangestellte, Coaches und so. Aber das ist dann, also dieser, wo das wirklich so gewachsen ist, sind dann tatsächlich noch, ist noch mal ein kleinerer Zeitraum. Also, ja, und die ersten zum Glück, also ich weiß nicht, wie lange wir durchgehalten hätten, das ist ja immer so, du schiebst irgendwie an und da, wir haben am Anfang gemerkt, boah, das Interesse ist riesig, so. Es war aber unklar, wie das unternehmerisch so richtig wächst und was ist auch das Geschäftsmodell dahinter. Wir wollten immer schon Ausbildung machen, das war klar, aber was ist das genaue Geschäftsmodell dahinter, das war noch nicht klar. Und als das angefangen hat zu funktionieren, dann ist das so rasant gewachsen und das war eben, ja, nach so 2, 2,5 Jahren. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn es 5 oder 10 Jahre gedauert hätte. Ne? Irgendwann wirfst du, um in dem Bild zu bleiben, die Hacke weg und leider kurz vorm Goldnugget bist du wieder abgebogen. Ja.
Ja, es wird vielen so gehen dann, ne? Und sag mal, in dem Buch beschreibt er ja viel so Objekte, so Zwei-Zimmer-Wohnungen am Anfang und so weiter. Jetzt werdet ihr ja auch inzwischen ja, größere Möglichkeiten haben und dann auch in Mehrfamilienhäuser gehen. Plant ihr da auch mal was zu schreiben? Da gibt es ja auch wenig Lektüre, ne? Was ist jetzt der Unterschied, Mehrfamilienhaus, Investments etc.?
Nee, aktuell nicht. Also ich glaube nicht, dass das Buch, das richtige Medium ist, um im Detail ein Mehrfamilienhaus-Invest zu beschreiben. Das ist so meine spontane Reaktion. Also ein Buch über Entwickeln von Mehrfamilienhäusern. Ja, also doch, vielleicht ist möglich, aber tatsächlich würde ich das dann anders schreiben. Also das würde ich nicht als Immocation Stefan und Marco schreiben, sondern dann würde ich versuchen, dass wir so ein bisschen das Schwarmwissen organisieren, weil mittlerweile haben wir eben eine tolle Community. Wir haben unglaublich erfahrene Coaches und du hast recht, wir entwickeln jetzt Mehrfamilienhäuser, aber das auch nur in zweiter Reihe, kann ich bestimmt gleich noch erklären. Ja. Also wir machen das über Co-Investments und haben da jetzt in den letzten 2 Jahren auch sehr viel erstmal angekauft und stecken mitten in der Entwicklung. Das heißt, wenn, dann würde ich gerne das Wissen eigentlich extrahieren aus den Profis, die wir mittlerweile kennen und der Community und das irgendwie verpacken. Aber das würde ich jetzt nicht beschränken auf die Entwicklung von Mehrfamilienhäusern. Da glaube ich, könnte man ein breiteres Buch noch ein bisschen schreiben.
Was waren, wenn du jetzt mal die letzten 5 Jahre sind es ja im Grunde zurücksiehst und als Immobilieninvestor deine ja einerseits drei wichtigsten Learnings und andererseits auch deine drei wichtigsten oder deine drei größten Fehler. Manchmal sind die ja zusammen irgendwie, deswegen gleich mal diese beiden Fragen zusammengewurschtelt.
Ja, also Learnings, würde ich mal ganz klar Learning Nummer 1 sagen. Immobilien, also man wird erfolgreich mit Immobilien, wenn man gut mit Menschen umgehen kann. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich dachte, genau wie bei Aktieninvestments, das Spiel gewinnt man hinter der Excel. Und das gewinnt man da überhaupt nicht. Und das ist aber auch eine sehr, sehr gute Nachricht. Es geht nicht darum, besonders analytisch vorzugehen und das geniale Market Timing zu finden und all diese Sachen, sondern es geht darum, eine menschliche Ebene mit einem Verkäufer aufzubauen, eine zwischenmenschliche Ebene mit einem Mieter aufzubauen, eine zwischenmenschliche Ebene mit einem Handwerker, ein Netzwerk aufzubauen von Leuten, mit denen man gut klarkommt, mit denen man sich gegenseitig hilft. Das ist bei Immobilien entscheidend, eine menschliche Ebene mit Maklern aufzubauen. Und so kommt man in den Markt rein und so kann man erfolgreich dann Projekte umsetzen und jedes fachliche Problem lösen, wenn man die menschliche Seite hinkriegt. Und das kommt mir sehr entgegen, mir macht das sehr viel Spaß. Und das habe ich mit der Zeit gemerkt, so krass, darauf kommt es eigentlich an, sich mit Menschen zu umgeben. So.
Wie lerne ich wie ich mit Menschen umgehen kann? Hast du da einen Tipp? Das macht es ja nicht einfacher jetzt, ne? Dein Immobilieninvestment, wenn ich, es muss ich auch noch mit Menschen umgehen können.
Ja, aber naja, kommt drauf an. Das ist die gute und schlechte Nachricht, ne? Also wer jetzt quasi so sagt, oh Scheiße, ich wollte zu Hause in einem Rechner bleiben, ja, das macht es schwieriger. Wer aber tatsächlich einer ist, der sagt, boah, hier immer diese Zahlen und was weiß ich denn jetzt wieder mit abgezinster sonst was Rechnung, hey, du kannst einfach hingehen und eine Immobilie unter Marktwert kaufen, wenn du einen Menschen für dich begeisterst. Das ist vielleicht sogar eine gute Nachricht. Ne?
Okay.
Aber wie man das lernen kann, ich glaube nur Learning by Doing. Also es gibt ja auch Bücher, ich habe gerade überlegt, wie heißt das eine? How to Win Friends oder
Ja, wie man Freunde gewinnt, ja.
Carnegie oder so heißt das
Ja,
der
Dale
Autor.
Carnegie, wie man Freunde
Ja,
gewinnt, ja.
so, da hatte ich auch mal ein paar gute Sachen drin gelesen. Aber ich glaube tatsächlich, da muss man sich einfach unter Menschen mischen, ja? Und mit denen umgehen. Ja.
Ja. Okay, Learning Nummer 1.
Learning Nummer 1. Learning Nummer 2 würde ich sagen, die Strategie folgt der Lage. Oder noch vielleicht noch krasser, also der Martin Vosberg habe ich gesehen, auch gerade dazu gekommen. Vielleicht Beispiel von ihm, er macht betreutes Wohnen an Senioren, setzt er um. Er hat auch tatsächlich Projekte, wo er baut, neu baut und die Objekte hält und das rentabel, weil er dann in ein spezielles Vermietungskonzept geht. Was steckt dahinter? Dahinter steckt ein ganz tiefes Verständnis von einem Standort, von den Menschen, die dort leben und dann aber auch von den Bedürfnissen und speziell seiner Zielgruppe. Und dadurch ergibt sich automatisch die Immobilienstrategie. Und wenn man sich mit Immobilien anfängt zu beschäftigen, haben wir das Gefühl, jeder sagt so, ja gut, ich kaufe halt Wohnungen und die vermiete ich halt. Ne? Aber das ist tatsächlich schon ein komplett anderes Gespräch, wenn ich Wohnungen in München vermiete oder wenn ich Wohnungen in Magdeburg vermiete. Ja? Das ist eine andere Strategie und ein anderes Geschäftsmodell, anders wie ich vorgehen muss. Und das, wie gesagt, wenn ich das dann noch zielgruppenspeziell und so mache, wird es ganz detailliert. Also es gibt, ich würde sagen, quasi Learning ist, es gibt nicht die eine Immobilienstrategie, sondern es die Strategie folgt wirklich der Lage und im Detail dann auch der Zielgruppe. Das dachte ich, ist viel allgemeiner. Ja.
Okay,
Genau.
Nummer drei.
Ja, Nummer drei. Ich würde sagen, also Werte heben. Also das, was ich gerade gesagt habe, du kannst bei der Immobilie, andersrum, nehmen wir die Daimler-Aktie. Du kaufst jetzt die Aktie vom Deichkommer Stuttgart, deswegen bei Daimler, ja, der ist was wert. Jetzt denkst du dir auch, jetzt würde ich gerne so ein bisschen den Wert meiner Aktie steigern und dann fährst du nach Stuttgart in die Zentrale, besuchst den Daimler-Vorstand und versuchst denen zu sagen, wie sie es besser machen können. Ist, logischerweise wird es dir nicht gelingen, überhaupt nur zum Tor reinzukommen. Du hast also keinen Einfluss auf deine Geldanlage in dem Sinne, ne? Du kannst nur andere Aktien kaufen oder aussteigen, einsteigen und so. Bei der Immobilie ist es einfach deine Immobilie. Du kannst einfach hingehen und ganz unabhängig davon, was der Markt macht. Du kannst den Wert deiner Immobilie erhöhen, indem du das Richtige tust, indem du eine Küche einbaust, den Grundriss veränderst, was auch immer. Ne? Es gibt unzählige Möglichkeiten, Werte von Immobilien zu heben. Und das finde ich ganz krasses Learning, zu verstehen, dass ich nicht von diesem Markt abhänge, sondern dass ich reingehen kann und Werte heben kann.
Das ist der Hauptvorteil an Immobilien gegenüber Aktien für dich?
Also es ist schwierig, einen Hauptvorteil zu benennen. Also was ich auch immer ganz krass finde, ist der Sparzwang. Der ist ein bisschen, der kommt so ein bisschen hintenrum, finde ich. Aber also ich selber habe halt auch Aktien probiert und Market Timing noch und nöcher. Ja. Wenn es gut gelaufen ist, habe ich gerade so den DAX getroffen. Ne? Also ich hätte auch gleich einmal einen ETF kaufen können, hätte ich viele Stunden Zeit gespart. Dann am Ende habe ich doch wieder das Geld irgendwie rausgenommen und wollte doch wieder was anderes kaufen und habe ständig rumlamentiert und so. Wenn du eine Immobilie kaufst, hast du eine Rate an die Bank und die wirst du bezahlen. Und jetzt natürlich, wenn du dann Immobilienhändler bist und kaufst und verkaufst, nochmal etwas anderes. Aber wer sich jetzt mal eine Immobilie kauft und sich gegenüber einer Bank verpflichtet, sie abzubezahlen, der wird das tun. Das zwingt ihn, sie auch wirklich abzubezahlen. Und das ist ein ziemlich, glaube ich, ziemlich entscheidender Punkt, weil Emotionen verhageln so oft den Vermögensaufbau. Und das passiert dir viel weniger, weil es ist viel schwerer. Die kannst du nicht mit einem Klick verkaufen. So, ne? Also das würde ich auf jeden Fall auch nennen. Und dann aber noch drittens logisch, und das ist wahrscheinlich eher für mich der Hauptpunkt, dass ich Immobilieninvestments so gut hebeln kann. Ne? Also dass es eine Bank gibt, die sagt, hey, eine Immobilie, da kann ich ins Grundbuch gehen, deswegen leihe ich dir Geld dafür, da kann ich einen Wert auch selber ermitteln und ein Preisschild dran machen für mich als Bank und deshalb bekommst du einen Kredit und deshalb kann ich eben, wenn ich 10.000 Euro Eigenkapital habe, ne, also der Hebeleffekt, dann kann ich eben eine Immobilie, sagen wir mal, für 100.000 Euro kaufen. Mit 10.000 Euro Eigenkapital kann ich aber gerade für 10.000 Euro Aktien kaufen. Die kann ich nicht, also ne, geh mal zur Bank und leihe dir Geld für Aktieninvestments, also natürlich, es geht dann auch irgendwie und irgendwann, aber das ist schon relativ krass. Bei Immobilien ist es Standard und das führt dazu, dass die Eigenkapitalrendite exorbitant höher ist bei Immobilien als bei Aktien. Über die Zeit nimmt das ab, ne, weil Zinseszinseffekt nicht, aber dann kann ich ja auch wieder Geld rausziehen, da gibt es dann Mittel und Wege und so, aber das ist für mich eigentlich der krasseste Punkt, ist der Hebeleffekt im Vergleich zu Aktien.
Der Messut fragt hier, ob du noch immer in Aktien investiert bist, und ob du
Nee.
daraus gelernt hast, aus diesem,
Nein,
aus diesem
nein.
Hin und
Also
Her.
ein bisschen bin ich in Aktien investiert. Ich glaube, der Stefan und ich kommen irgendwann an einen Punkt, wo wir sagen, genug Immobilienbestand aufgebaut. Ich glaube, der Punkt liegt auch nicht mehr allzu fern. Und dann werden wir, um einfach ein bisschen zu gewichten, werden wir dann den MSCI World monatlich besparen. So glaube ich, das werden wir machen. Aber ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Fokus und ich habe meine gesamte eine zeitliche Energie und meine gesamte finanzielle Energie, und der Stefan hat es genauso gemacht, auf Immocation, erstmal zeitlich hauptsächlich und dann in die Immobilieninvestments gesteckt. Und ich glaube, alles andere würde meinen Fokus vernebeln, wenngleich man, deswegen sagte ich auch gerade, natürlich weiß man das, es ist schon gut, ne? Eier im Korb und so, also Risiko streuen und viele verschiedene Assetklassen und so. Aber da sage ich mir, ey, ich mache jetzt erstmal 5 Jahre Vollgas bei Immobilien und hoffentlich verdiene ich viel Geld und dann kann man irgendwann mal ein bisschen was anderes noch verteilen.
Und sag mal, jetzt habt ihr ja auch eine riesen Community. Ich habe ja vorher in der Community auch mal gefragt, was meinst du, ist die derzeit am häufig gestellteste Frage?
Von unserer Community.
Nee, ich habe ja meine gefragt, ne? Ihr könnt
Achso,
gerne
okay,
die Fragen für heute
ja.
einreichen, aber ich glaube, das ist auch eine Frage, die euch häufig gestellt wird.
Also das könnte entweder sein, wo finde ich lukrative Immobiliendeals,
Ja.
oder das könnte. Okay, gut. Ja.
Ja, also Marco, so kommt die Frage immer wieder. Also in der heutigen Zeit, wo Immobilienpreise ja die letzten Jahre so enorm gestiegen sind, wo finde ich denn noch gute Immobiliendeals?
Bei Menschen.
Bei Menschen,
Bei
okay.
Menschen. Also das ist tatsächlich ja die Antwort, ne? Da kannst du jetzt eine lange Wäscheliste machen von Akquiseideen und so. Und ich nehme jetzt nur als Beispiel den Makler raus, weil der Makler ist großartig. Ja, ich formuliere es bewusst so, auch wenn ich weiß, dass viele, oh, da war eine fette Provision und der macht nichts. Und am allerliebsten mögen wir den faulsten Makler. Am allerliebsten mag ich den Küchentischmakler. Der hat ein schlechtes Foto inseriert, der hat überhaupt keinen Bock. Und dem nehme ich auch alle Arbeit ab. Der hat mit mir wenig Stress, der redet mit mir hauptsächlich über Privates erstmal. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht auch noch die Immobilie besichtigen. Ja, das ist also so tatsächlich so ein Makler, da hast du dann am besten die Chancen, unter Marktwert irgendwie an Immobilien zu kommen. Und Akquisequelle Makler ist genial. Also ich finde, ich habe das mal. Wie gesagt, wir machen es über Co-Investment. Wir haben so auch ein Akquise-Team. Du kennst ja einen bestens. Arbeiten da quasi auch mit Tippgebern und so. Dass, also man hat irgendwann so Deal-Flow. Aber ich habe, ich glaube, es war vorletztes Jahr. Letztes Jahr ist egal. Habe ich mal gesagt, ich will jetzt selber nochmal komplett versuchen, mir Akquise. Wir waren nicht sicher, ob wir auch noch komplett eigene Investments machen in Süddeutschland, bei Stuttgart, wo ich mich ein bisschen auskenne. Und habe einfach mal 4 Wochen lang Vollgas versucht, Makler kennenzulernen und bin da also wirklich zweimal die Woche hingefahren von München. Ja, ist Aufwand, aber habe mir dann jedes Mal gleich vom Makler die Stadt zeigen lassen, habe Immobilien besichtigt und so. Und da kam tatsächlich auch was bei raus, wo ich sagte, das ist echt schon kaufbar. Wir haben uns dann gegen diese Strategie und diesen Standort in Summe entschieden, habe ich das wieder eingestellt. Habe aber da also wirklich für mich nochmal ausprobiert, wie würde ich es denn heute tun, wenn ich quasi so ein bisschen bei Null anfangen würde. Und ich, also für mich immer noch eins der besten Makler kennenlernen ohne Ende. Und das kann man ganz einfach, indem man Immobilien besichtigt, die online inseriert werden, auf welcher Plattform auch immer. Und dann fährt man hin und guckt die an und die sind wahrscheinlich viel zu teuer. Aber das mache ich einfach oder ich komme zumindest ins Gespräch. Auch das geht. Ich habe auch viele Makler einfach kennengelernt. Ohne Besichtigung. Die wollen zwar oft, dass man besichtigt, aber du kannst schon sehr weit mit dem Makler über die Immobilie sprechen, viel rausfinden. Du kannst ihm auch klar machen, dass du sie im Zweifelsfall ohne Besichtigung kaufst und kannst so einen Draht aufbauen. Und also das geht rasant schnell. Mach das mal 6 Monate, 12 Monate. Du hast ein Riesennetzwerk an Deal-Lieferanten und das war jetzt nur quasi die Strategie Makler.
Ich finde es total lustig, weil ich spreche mit so vielen erfolgreichen Immobilieninvestoren und ich spreche auch da draußen immer wieder mit Arbeitskollegen, Kumpels und so weiter. Und man könnte das mal so in so einem Schaubild veranschaulichen, das Mindset zum Thema Makler, ja. Und wenn ich
Ja.
so ich sag mal, im normalen Leben unterwegs bin, ja, da kommen so: Oh, Makler sind so faule Dreckschweine und so weiter. Na, da kommt immer dieses Mindset, ja. Diese Arschlöcher verdienen viel zu viel Geld und machen nichts, ja. Und dann, wenn du mit erfolgreichen Immobilieninvestoren sprichst, immer so: Ich liebe Makler, ja. Am besten die sind die faulsten Makler, ja, die sind mir die liebsten. Also genau das Gegenteilig, ja. Und da sollten, glaube ich, alle mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, ne? Und ich habe ja im Vorfeld auch die Frage mal reingeworfen an dich, aus diesem Grund heraus, Immobilien sind ein Kontaktsport. Und die Leute, die oft fragen, naja, heutzutage gibt es ja gar keine Immobiliendeals mehr, wenn du die mal fragst, was hast denn du schon gesucht, ja? Dann ist häufig, naja, ich habe gerade mal bei ImmoScout geguckt, 20 Minuten, ja, hab da mal reingesehen und keinen geilen Deal gefunden. Das ist das, von denen die Leute, von denen im Grunde diese Frage dann auch stammt. Und hast du da einen Tipp noch zu diesem Kontaktsport quasi? Ich meine, du hast es heute auch schon betont, Menschen sind wichtig. Aber gut, jetzt will ich Makler kennenlernen und das versuchen ja auch ein paar andere. Wie kann ich jetzt da, was mache ich da? Kaufe ich dem jetzt einen Strauß Blumen oder wie mache ich da den Unterschied?
Also ich erzähle eine Geschichte von einem unserer Coaches, der heißt Stefan Sieger und der ist ein sehr erfolgreicher Makler. Der hat bei sich am Markt 30, 40% Marktanteil, würde ich schätzen. Den kennt jeder in dieser Stadt. Also das ist, also jede dritte Immobilie wird über ihn verkauft, ne? Das ist verrückt. Und wenn du den fragst, weil da kommen genau viele Leute auch auf ihn zu mit genau diesem Wunsch, so, hey, bringen wir doch mal gute Immobilien. Er sagt, aber weißt du, was fast nicht vorkommt, dass wirklich mal jemand vorbereitet, mit irgendwie vielleicht ein bisschen aufbereitet, auch auf Unterlagen, bei mir im Büro vorbeischaut und mal kurz 5 Minuten mit mir reden will. Und das ist vielleicht dreimal vorgekommen in den letzten Jahren, na, müssen wir ihn selber fragen, aber also irgendwie sehr wenig auch vorgekommen. Und dann bin ich ja klar, dann trinke ich halt mal ein Espresso mit dem. Und so kommst du ins Gespräch. Ne? Also dann wirklich mal hinfahren und so, das glaube ich, kann einen großen Unterschied machen. Aber Kontaktsport finde ich eine super Formulierung. Also genau das ist es. Und ich glaube, in dem Fall beim Makler natürlich schon klar sein Interesse auf den Tisch legen. Aber ansonsten ist Netzwerken und nicht so hingehen und hey, wollen wir mal connecten? Vielleicht hast du ja bald mal eine Immobilie für mich. Ich zahle übrigens eine gute Tippgeberprovision. Na, so funktioniert es nicht, sondern halt einfach ein bisschen kennenlernen. Und über Content geht super, das kann ich nur empfehlen. Das hat für mich sehr gut funktioniert. Also Content veröffentlichen ist ja Basis auch für Immocation gewesen. Und du kannst Beispiel in eine Facebook-Gruppe gehen für Immobilien. Gerne zum Beispiel in unsere. Kommentier mal 3 Monate lang, keine Ahnung, jeden Tag 10 Kommentare oder so. Einfach da ehrlich deine Meinung. Versuch demjenigen zu helfen, der eine Frage stellt. Sei freundlich, sei zuvorkommend. Nimm auch jemand in Schutz, wenn dort jemand eine Anfängerfrage stellt. Ne? Also werde ein netter Teil einer solchen Community. Mach das mal 3 Monate lang. Das ist unglaublich. Du kennst so viele Leute dann in Facebook und vor allem kennen viele dich, weil die immer wieder dich in den Kommentaren sehen. So ist tatsächlich auch ganz am Anfang unser Team von Coaches entstanden. Also der Basti, einer unserer ersten Coaches, der war einfach so ein Top-Kommentierer bei uns in der Gruppe. Und so haben wir uns einfach irgendwie kennengelernt. Ne? Und also es gibt ja heute, es ist ja so easy Instagram und also ne? Es ist halt nur Arbeit. Also es ist halt nicht, ja gut, ich habe jetzt mal 3 Leute angerufen, die wollten gerade nicht mit mir sprechen und die hatten auch keine Immobilie. Natürlich nicht. Ne? Also das ist ums Eck. Also erstmal über ein gemeinsames Interesse oder in irgendeinen Verein oder für Leute arbeiten, die Reichweite haben, ist ganz krass. Also mittlerweile haben wir selber auch ja ein bisschen Reichweite und können dann mal. Wenn bei uns jemand arbeitet oder auch als Student unterstützt oder irgendwas, ne, liebend gerne versuche ich ihm ja jeden Kontakt zu vermitteln, den er irgendwie haben möchte. Und einfach fragen. Ne? Also irgendeinen erfolgreichen Immobilieninvestor raussuchen und sagen, hey, darf ich auf Freelancer-Basis für dich einen virtuellen Assistent machen? Ich mache es for free, ich will ein bisschen lernen.
Ich fand
Brutal.
deine Geschichte nochmal spannend von dem Makler, der dann selbst beschreibt, okay, hier kommt gar keiner vorbereitet mal rein. Ne? Also
Ja,
in der heutigen Online-Welt ist der größte Unterschied häufig, mal ganz zurückzugehen. Ja? Ich versuche auch in meinem Team, schon fast E-Mail zu verbieten, weil in der heutigen Welt gehen wir immer den einfachsten Weg, schnell mal eine Mail schreiben, nicht anrufen, könnte ja irgendwie unangenehm werden, dieses Gespräch oder so, ja. Und du machst in der heutigen Welt häufig schon den Unterschied, wenn du eben anrufst oder jetzt in dem Beispiel, wenn du sogar vorbeigehst, ne? Weil das bedeutet Arbeit und kein Mensch hat heutzutage mehr Bock auf Arbeit, ja. Und wenn so ein erfolgreicher Makler das nur dreimal erlebt hat, zum Beispiel, ne? Ja, und da schlägst du jetzt auf und der kriegt am Tag, weiß ich, wie viele E-Mails, ne? Da machst du den Unterschied mit so einer einfachen Geschichte.
Ja, so ist es. Ich lese gerade nur hier, Stefan ist in der
Ja.
Gruppe anwesend. Der Stefan Sieger ist hier. Also wenn du da bist, Stefan, dann schreib mal gerne. Ja, total. Also man kann viel simpler den Unterschied. Die Christina arbeitet bei uns im Immocation-Team mittlerweile und die ist auf dem Weg, eine echt erfolgreiche Immobilieninvestorin zu werden und Immobilienhandel aufzubauen. Die hat uns kontaktiert, die hat, ich glaube, ein 20-Minuten-Video aufgenommen. Die wollte Co-Investorin werden bei uns. Ne? Wir haben zu dem Zeitpunkt dann keine Co-Investoren mehr gesucht, sondern haben dann gesagt, hey, willst du nicht eigentlich für uns arbeiten bei Evocation, ja? Also im Marketing. Und die hat uns ein Video geschickt. Video ist auch noch normal. Aber das war 20 Minuten, das war so gut gemacht. Die stand vor so einer Wand und hat erzählt, wie wir gemeinsam investieren. Dann hat die ein Bild vom Stefan und mir genommen und ihrem Hund und sich selber rein gefotoshoppt und erklärt, wie wir als Team aussehen und so. Das war so gut gemacht, dass unser Team, was die E-Mails bei uns liest, den Stefan und mir das weitergeleitet hat und reingeschrieben hat, ihr müsst dieses Video angucken, drei Ausrufezeichen. Und dann haben wir das angeguckt, ich habe es angeguckt und gesagt, brutal, hoffentlich will sie auch bei uns im Marketing arbeiten. Und das tut sie und daraus resultiert aber auch ihr Wunsch, mit Immobilien jetzt zu starten. Und das ist, also ja, ein bisschen die Extrameile gehen, steckt ja auch irgendwie in deinem Beispiel, ne?
Mega, ja. Ich habe gestern auch so ein Beispiel erlebt. Bei meiner Community hat sich auch jemand beworben und ich hatte vor vielen Wochen mal so eine Liegestütz-Challenge bei Instagram ausgerufen. Komm, wir machen mal jetzt hier eine Woche 100 Liegestütz am Tag. Und
Am Stück,
derjenige hat es
oder
aber so verstanden, 100 in einem Stück, ja.
was?
Und ich meinte eigentlich, naja, 5 mal 20 oder so, wie man es halt schafft, ja. Und er schickte mir gestern eine Bewerbung, wo er 100 Liegestütz am Stück
Ja.
macht als Video. Und ich fand das so geil, ja. Wie er einfach dann jetzt 4 Wochen trainiert hat und tatsächlich 100 Stücke am Stück geschafft hat. Also ziemlich geil. Und das ist auch wieder der Unterschied, ne? So ein bisschen kreativ sein, anders sein als die Masse. Und es ist häufig nicht so schwer, ja.
Absolut. Schöne Grüße nach Griechenland, Max.
Ja, was mich auch noch
Richtig.
interessiert hat, waren hier noch ein paar Fragen. Hast du gerade mitgelesen? Du warst
Nee,
so,
ich wäre auch,
ja.
ob ich beim Friseur frage, fragte Max, das ist richtig. Ich bin jetzt wieder hier. Windschnitt.
Ja.
Ja.
Was mich auch mal interessiert jetzt in deiner Zeit als Unternehmer, was da deine wichtigsten Learnings waren. Du hast ja vorhin gesagt, ich glaube 2018 war ein Mitarbeiter, jetzt irgendwie bis zu 85, wenn man Freelancer etc. mitzählt. Da ist ja bestimmt auch einiges in die Buchse gegangen und du hast ein paar Fehler gemacht und wieder gelernt. Wenn du jetzt mal rückblickend darüber nachdenkst, was sind da so deine drei wichtigsten, ja, Learnings gewesen?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, den Start zu schaffen. Also, und ich hatte als Konzernangestellter, da ist eigentlich das Learning passiert direkt am Anfang so von der Gründung, das Allerwichtigste, glaube ich, von allen. Ich habe als Konzernangestellter gedacht, es wäre ein Risiko, ein Unternehmen zu gründen. Das ist logischerweise auch richtig, wenn ich mir irgendwo 1 Million Euro leihe, und damit eine Fabrikhalle baue und dann irgendwas mache. Das muss man aber heutzutage glücklicherweise nur für wenige Geschäftsmodelle noch, oder sagen wir so, es gibt zumindest viele Geschäftsmodelle, für die man fast gar kein Startinvest braucht. Was bleibt dann als Risiko? Wenn ich Ende 20 bin, gut ausgebildet bin in irgendeiner Form, dann kriege ich auch einen Job wieder 1, 2 oder 3 Jahre später. Ich kann ganz einfach sagen, ich gehe jetzt mal raus. Ist heute total üblich, wenn du nachher in deinem Lebenslauf ein Jahr lang nichts gemacht hast, Das heißt, ja, war eine coole Zeit. Ich wollte mich ein bisschen selbst finden, ein bisschen Startup probieren. Ist eher noch eine gute. Ach, Startup noch gegen die Wand gefahren, super. Ja. Also wirst eher, du hast überhaupt kein Problem, gleich wieder einen Job zu finden. Und also diese Existenzangst mal beiseite zu schieben und zu sagen, ich gebe mir jetzt 1, 2, 3 Jahre, wie auch immer. Wir haben das ja dann mit diesem Konzept Startbahn gemacht. Das würde ich immer genauso wieder tun und zu kapieren. Ja, also 1 Jahr lang kann ich jetzt machen, was ich will. Und das, was in einem Jahr dann möglich ist, wenn du keinen Job mehr hast, sondern 1 Jahr lang dich nur darauf fokussieren kannst, was du gerade als Business-Idee für dich selber umsetzen willst, ist unfassbar. Das ist nicht zu beschreiben. Also wir hatten es ja so, also 6 Monate hatten wir es parallel gemacht zu dem Job, der Stefan und ich. Also da war schon Immocation irgendwie da, da fing das an mit diesen PowerPoint-Folien, dieses Buchschreiben und so. Und dann haben wir uns getroffen. Anfang oder ja, Frühjahr 2017 hatten wir dann gekündigt und dann treffen wir uns den ersten Tag in Stefans drittem Zimmer und wir hatten einfach nichts zu tun. Also wir hatten, ja, wir konnten machen, was wir wollten. Und das ist brutal, was du dann schaffst. Das ist abartig, was du in ein paar Monaten bewegen kannst, wenn du ansonsten nichts zu tun hast. Ne? Und mal diese, wer da Bock drauf hat, wer Bock auf so eine große Freiheit hat und einen Antrieb hat, irgendwas zu machen. Probiert es ein Jahr aus, ist unfassbar, was das freisetzen würde in euch. So. Also es ist,
Mega, ja.
ja, also es war ein Learning, das war extrem krass, was da passiert. Und mir fällt noch ein zweites ein, quasi in dem Zusammenhang. Du denkst, also du machst nebenbei, als, sagen wir, du machst nebenbei ein bisschen dich selbstständig, als Angestellter, machst nebenbei irgendwelche Sachen und denkst so, oh, scheiße, ich habe 10 Ideen, die ich jetzt gerne machen wollen würde und ich kann eigentlich 3 gerade davon die ganze Zeit nur umsetzen. Jetzt kündige ich und dann bin ich selbstständig und dann kann ich 10 von 10 umsetzen. Das, was dann, du kannst dann auch 10 umsetzen. Das Problem ist, dann hast du 100. Und, also wirklich so, dann hast du plötzlich 100 Ideen. Es ist unfassbar. Also es wird immer, immer schlimmer. Im Sinne von, wie viele Dinge du eigentlich tun willst und wie viele Chancen du siehst. Also ich bin so ein sehr wenig glücklicherweise problemorientierter Mensch, sondern eher ein chancenorientierter. Ich sehe überall Chancen und es macht mich fertig, wenn ich sie nicht ergreifen kann. Und damit musste ich extrem lernen, umzugehen. Jetzt hat man also eine viel höhere Bandbreite, aber noch viel mehr Möglichkeiten eigentlich irgendwann, gerade wenn die ersten Dinge anfangen zu funktionieren. Und deswegen muss man sich hardcore disziplinieren. Ich mache es immer so halbjahresweise, dass ich exakt weiß, was sind meine Ziele, was sind die Ziele fürs Unternehmen. Und natürlich dann auch reden Stefan und ich darüber. Und dann gibt es in dem Halbjahr auch nicht viel Diskussion. Also dann werden diese Dinge gemacht, aber halt auch nicht noch 50 andere, weil Lack of Focus ist dann einfach ein großes Problem.
Ja, super, super spannend, dass du das erzählst, weil es sind viele Dinge, wo ich mich gerade wiederfinde, wie als wäre das Schicksal, weil ich bin auch noch Vertriebsleiter in einer Agentur, bin aber diesen Weg gegangen, nebenbei was aufzuziehen, und habe mehrere Dinge dieses Jahr auch gemacht und aufgebaut und werde auch mehrere 100.000 € nebenbei sozusagen schon als Gewinn machen. Und das beschreibt genau meine Situation, ne? Ich kann aktuell so 3 von 10 Dingen umsetzen, habe noch so viel geilen Kram im Kopf, ja, und freue mich schon sehr auf die Phase, denn der Moment wird kommen. Der Moment wird auch kommen, wo ich dieses Gefühl habe, was du gerade beschreibst, ja, wo der ganze Tag mal Zeit ist, ja. Aktuell mache ich alles so nebenbei und hier und da, ne? Aber ja, also es ist wieder ein lustiger Zufall sozusagen, dass ausgerechnet du das jetzt in diesem Livestream sagst zu mir, ja.
Also, wenn man ja dann die Prognose abgeben darf, der geile Kram, den du umsetzen willst im Moment, der geile Kram wird Kinder kriegen. Na, also,
Ja.
da wird ganz viel mehr noch in deinen Kopf kommen. Und dann ist das ist so die nächste Challenge, glaube ich, die auf dich zukommen könnte.
Ja, cool. Ich habe im Vorfeld auch noch mal ein paar Fragen hier aus der Community gesammelt. Da will ich mal gucken, was dazu deine Antworten sind. Der Cedric fragt: Wichtigster Tipp für Investoren, die planen, circa 5 bis 10 Immobilien per Anno kaufen zu wollen?
Gute Akquise. Also 5 bis 10 pro Jahr ist ja schon, sagen wir mal, jetzt fast jeden Monat eine. Das ist für mich nicht mehr, ich mache Altersvorsorge. Also ich kenne genug, die sagen, ich mache eine im Jahr, eine Wohnung. Das ist so ein bisschen Altersvorsorge, würde ich sagen. Das mache ich 5 oder 10 Jahre lang. Dann ist aber sowas von alles safe quasi, dann Altersvorsorge. Dann aber Leute, die, das ist ja wirklich ein signifikanter Bestandsaufbau, wahrscheinlich dann auch wieder mit Hockeystick. Hier schreibt einer, wenn du 10 willst, peile 30 an. Genau, das glaube ich, ist genau der richtige Ansatz. Ich glaube, es braucht eine Akquise-Routine. Also, wir haben uns vorhin kurz mal über Routine unterhalten. Wir haben vorhin kurz telefoniert, ne? Wie wichtig überhaupt Routinen sind. Du hast auch dieses, wie heißt es, die wichtigste Stunde des Tages, ne? In
Ja,
deiner
genau.
Community, ja. Ich glaube tatsächlich, also Akquise ist ja der Motor für alles bei Immobilieninvestments und das muss man in Routine überführen. Also du musst auch, glaube ich, ein Stück weit sogar Aktionismus an den Tag legen, was auch immer da die Strategie ist, wie du die vielleicht änderst und ausprobierst, aber du musst wirklich beinhart täglich daran arbeiten, dass du entweder neue Kontakte hast, neue Deals prüfst, Besichtigungen machst, also irgendwie aktiv bist. Und ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt, wenn du sagst, ja, das mache ich halt jetzt, sondern der Alltag ist stressig. Ich vermute dann mal noch irgendwie ein Hauptjob ist was anderes als Immobilien bei der Frage, wenn es da um den Aufbau gerade geht. Also ich habe zum Beispiel dann im Konzern, ne? Also für mich war klar, bin auch Morgenroutinen-Fan, ne? Also es gibt erstmal morgens eine Stunde, die sind nur für Immobilieninvestments und dabei wird entschieden, was ich den Tag über noch für Akquise mache. Da werden alle aktuellen Angebote angeschrieben, da wird aller Schriftkram quasi zurückgespielt, damit das immer schnell geht. Und dann gab es Zeitslots über den Tag. Ich bin dann ins Büro oder ins Homeoffice, meinem Angestelltenjob. Da gab es fixe Zeitslots, die ich schon über den Tag reserviert hatte. Wo klar war, da kann ich mit Maklern sprechen, da kann ich interagieren und die habe ich dann auch voll ausgefüllt. Und wenn es gerade keinen Rückruf gab und kein Objekt, dann habe ich halt nochmal schnell in 5 Facebook-Gruppen kommentiert oder irgendwas gemacht. Also genau, Akquise-Routine, ist glaube ich.
Du hast schon die Morgenroutine angesprochen. Da werde ich immer ganz spitzohrig, weil für mich und so entstand auch mein Projekt, die wichtigste Stunde, hat das Buch damals Miracle Morning, was eine Morgenroutine beschreibt, wo du im Grunde 6 Tätigkeiten machst, die dir gut tun. Ja, da sind Dinge drunter wie meditieren, Gedankenarbeit zu leisten durch Affirmation, seine Ziele jeden Morgen zu visualisieren, Exercise, also körperliche Betätigung irgendwie in diese Routine einzubauen, jeden Tag zu lesen und Dinge, Gedanken aufzuschreiben, vielleicht Dankbarkeit zum Beispiel, ja. Das habe ich irgendwann in meinem Leben umgesetzt und habe einen enormen Hebel gemerkt. Nicht von heute auf morgen, aber so mit der Zeit, ja. Und deswegen bezeichne ich diese Stunde, wo ich diese 6 Aktivitäten reinpacke, als meine wichtigste Stunde, ja, weil sie mir so viel Energie spendet und ich will sie nicht missen mehr in meinem Leben. Und ich habe zum Beispiel zwischen 6 und 10 Uhr immer einen Blocker drin mit mir selbst. Inzwischen dauert meine wichtigste Stunde nicht mehr eine Stunde, sondern deutlich länger, weil ich so genieße. Jetzt hast du gesagt, Routine oder Morgenroutine hat auch in deinem Leben eine Rolle gespielt. Wie genau, was machst du da oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
Also ich glaube tatsächlich, dass nicht annähernd das passiert wäre, was die letzten 5 Jahre passiert ist, unternehmerisch und mit Immobilien, was mein Leben quasi beruflich auf den Kopf gestellt hat und mich unfassbar glücklich und zufrieden macht. Das wäre nicht im Ansatz so passiert, wenn ich nicht mit einer Morgenroutine irgendwas gemacht hätte. Und ich habe das am Anfang noch so ein bisschen so, ja, komm, wieso Morgenroutine? Und wenn das mal eine Zeit lang, jeder, der das schon gemacht hat, wird das, glaube ich, bestätigen können. Sieht bei mir so aus. Also Idealzustand, der bei weitem nicht immer erreicht wird, beginnt mit Journaling. Also ich schreibe dann immer so meine negativste Emotion vom Vortag, meine positivste, woran ich heute denken will und meine wichtigste Aufgabe. Dann Bunker, 2 Stunden konzentriertes Arbeiten. Also sowieso die ganze Zeit, als ich sage, das Handy auf Flugmodus, ne? Also vor 11 oder so. Vor 10, 11 würde ich schon gar kein WhatsApp anfassen. Ja, WhatsApp ist Endgegner. Bunker heißt der wichtigsten Aufgabe des Tages nachgehen. Das heißt, ich mache kreative Arbeit. Also in meinem Fall, ich skripte viel Videos oder schreibe Texte oder irgendwas, wo ich einfach für mich meinen Brain-Input irgendwo reinkriegen muss. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut, das relativ früh zu machen. Und es gab mal Phasen, da habe ich das davor oder danach gegessen, aber das sind alles Details. Und dann Sport und dann meditieren. Also auch wirklich Sport danach, weil ich habe dann so nach 2 Stunden ist dann die kreative Energie raus oder nach anderthalb auch manchmal und dann irgendwie, ich war eigentlich immer laufen dann oder ein bisschen Freeletics gemacht, also auf easy Niveau, das ist ja Hardcore, wenn man es übertreibt und oder jetzt mache ich mittlerweile Fahrradfahren, das dann als nächstes und dann fällt leider zu oft runter, meditieren ist Hammer, aber es ist, wahrscheinlich müsste ich es ganz früh morgens machen, da bin ich aber irgendwie zu müde und wenn ich es dann nach dem Sport, dann bin ich oft schon so energetisch, dass ich es eher nicht mehr schaffe, mich noch 10 Minuten hinzusetzen. Aber super, also wenn das noch gelingt, dann mache ich das und dann duschen und dann ist, also wenn man das durchzieht, dann stehe ich da und denke so, okay, ja, liebe Probleme, kommt her zu mir, jetzt ist mir alles egal. Ne? Also ich bin schon mal der Tages gewonnen. Und ganz anders, wenn ich das nicht mache. Ne? Dann bin ich viel gereizter, es stresst mich alles. Ich denke den ganzen Tag, oh, hast du was geschafft? Du hast ja dann schon, du, ich meine, du, wem erzähle ich das? Ne? Du bist genau mit eigener Community unterwegs zu dem Thema. Du hast ja wirklich das Gefühl, dadurch, dass ich die wichtigste Aufgabe des Tages, also wirklich mein Brain Input, schon abgeliefert habe, hast du ja bereits um 10 Uhr morgens das Gefühl, du hast das Wichtigste geleistet für den Tag. Dadurch, alles andere ist dann Kür. Und das ist super, super geil, finde ich, vom Gefühl.
Ja, so geht es mir auch immer, wenn ich manchmal schon, ja, wie auch immer, wie spät es sein mag, um 9 Uhr oder so, und ich gucke mal, was ich schon alles gemacht habe heute, ne? Und wie du das gerade beschreibst, also wow, und das andere ist die Kür, ja. Also das finde ich ein guter Punkt. Und die Menschen, die das immer belächeln, also für mich ist das Wertvolle an dieser Morgenroutine, dass die Dinge am Ende nicht runterfallen, dass mir der Tag das nicht mehr berauben kann. Weil ich könnte ja auch so sagen, wie jetzt, wenn wir deine Routine sehen, die kann ich ja auch im Laufe des Tages machen, kann ich ja auch am Abend machen, mich mal hinsetzen. Aber wenn du einen scheiß Tag hast, dann raubt dir der Tag das, ne? Also dann machst du am Abend einen Scheißdreck mehr, ne? Dann weiß ich nicht, was dann dein Weg ist, da das Druckventil zu öffnen, ja, aber bestimmt nicht mehr, dass du dich dann hinsetzt und Sport machst oder meditierst oder so.
Nee, also deswegen sagte ich gerade, WhatsApp ist der Endgegner. Also in dem Moment, wo ich anfange zu kommunizieren, Telefonate, WhatsApp, E-Mails, Instagram, wo das ab da ist das nicht mehr möglich. Da kann ich nicht mehr mit frischem Geist und Energie und so daran gehen. Hier, wann stehe ich morgens auf, ist gerade eine Frage, oder mit Kindern schwierig. Ich finde das ein total interessantes Thema. Also für mich ist ideal 6 Uhr aufstehen eigentlich. Und jetzt kommt es genau zu einem anderen Thema mit Kindern. Also meine Tochter ist 2, wir haben uns vorhin, Maurice, darüber unterhalten. Ne? Du lernst das jetzt kennen. Also ich sag mal so, bei mir ist es viel, viel schwieriger mit Kindern. Also es geht mir wirklich so, mit einem schon. Aber ich habe es dieses Jahr für mich sehr gut hinbekommen. Also unsere Tochter ist um 8, ist die in der Kita. Und entweder bringt sie meine Frau oder ich, das machen wir im Wechsel. Und in dem Moment, wo meine Frau aus dem Haus geht mit ihr oder ich sie gebracht habe und wieder zurückkomme, dann starte ich meine Routine. Und quasi einer der härtesten Momente ist, wenn ich sie in die Kita bringe und ich fahre von der Kita zurück, da habe ich potenziell ja mein Handy dabei, da nicht drauf zu gucken. Der Tag, also übertrieben jetzt, aber der Tag ist vorbei, wenn ich dann WhatsApp öffne. Also, wir kommunizieren viel über WhatsApp in der Firma, deswegen. Ne? Am besten Handy gleich zu Hause lassen. Also der Schlüssel ist für mich eben, es geht nicht ums Frühaufstehen. Ich kann auch gerne mit meiner Tochter davor noch eine Stunde spielen und frühstücken. Diese Zeit will ich haben. Die würde ich auch um nichts in der Welt, auch für keine Morgenroutine tauschen. Solange ich aber diese Business-Themen noch nicht an mich ranlasse, ist quasi die Routine noch möglich. Ja, sobald die aber an mich rankommen, ist sie nicht mehr möglich. Und so muss man sich das halt irgendwie organisieren. Aber ja, also mit Kindern ist viel, viel schwieriger auf alle Fälle. Ja. Also, ja, wie gesagt, wir haben eins. Ne? Ich glaube, mit mehreren ist es nochmal anders. Ja.
Ja, ich sehe das auch so. Das Buch, nach dem wir uns ja so richten, ist Miracle Morning und der Autor sagt, dass du die erste Stunde des Tages für niemanden anderen außer dir selbst einsetzen sollst und eben diese Aktivitäten machen sollst. Das halte ich vom Konzept viel zu steif, ja, weil wie du sagst, mit Kindern, das geht ja schlecht, kannst ja deinem Kind jetzt nicht sagen, pass auf, Papa muss jetzt erstmal hier Morgenroutine machen und danach kümmert er sich, ja. Also das wird schlecht funktionieren, da wird dein Kind nicht Verständnis für haben, ne? Oder auch gibt es ein zweites Konzept, 5 AM Club, da stehen immer alle um 5 auf, machen dann 4 Aktivitäten in einer Stunde und ihre Morgenroutine. Halte ich auch für viel zu steif, weil, naja, irgendwann wird der Punkt kommen, wo du sagst in deinem Leben, das passt nicht zu mir, ja. Jeden Morgen um 5, steht zwar gern früh auf, aber weiß ich nicht, wenn jetzt Silvester ist, nächsten Tag ist Feiertag, ich feiere jetzt mit Freunden rein bis 2, warum soll ich denn dann auch um 5 aufstehen? Ja, ist ja viel zu statisch und zu steif. Und das halte ich für eine große Gefahr, weil irgendwann wirst du dann sagen, ah nee, diese Morgenroutine, das passt nicht zu mir und jetzt lässt es ganz sein. Ja, und das wäre aus meiner Sicht immer die größte Gefahr, sowas gänzlich dann wieder aufzugeben. Und deswegen, so wie bei dir, ne, dann ist eben erstmal das Kind irgendwie dran, dann machst du danach ein bisschen, vielleicht davor ein bisschen und splittest dir das irgendwie auf. Ich denke, da muss man viel, viel im Kompromiss leben, weil das Leben sich nun mal auch verändert und ständig in Bewegung ist, hoffentlich, ja. Alles andere wäre ja auch tierisch langweilig, ja, wenn du da nie Veränderungen drin hättest.
Also ich glaube, das ist, also bei mir ist mittlerweile, also ich bin total einig zu dem, was du sagst. Ich glaube, man muss es immer wieder adaptieren und gucken, wie es für einen passt. Und also ich fahre dann auch mal 2 Stunden Fahrrad und dann endet, wenn du so willst, meine Routine um 11:30 Uhr oder um 12 Uhr. Das ist aber okay, ne? Ich plane das ein. Bis dahin gehört halt die Zeit mir und dann mache ich das so. Für mich ist, wie gesagt, entscheidend, dass das nicht, also dass ich nicht fremdbestimmt bin, das ist, glaube ich, eigentlich der Punkt, dass ich nicht fremdbestimmt bin, bevor ich die Dinge gemacht habe. Aber logischerweise ist vorher erstmal mit meiner Tochter und sie dahin bringen soll, das will ich machen und das raubt mir auch keine Energie. Aber wo es natürlich hart wird und ich auch keine Antwort hätte, wenn ich in meinem Angestelltenjob wäre noch, das war bei mir nicht so glücklicherweise, da konnte ich auch Homeoffice machen, aber ich sage mal mit Büroanwesenheitspflicht ab 9 oder so, plus Kinder, dann ist hart. Dann
Dann
hätte
ist
ich, ey, dann wüsste ich nicht, wie ich es machen würde im Moment, muss ich sagen. Ne? So.
ja, schwierig. Gehen wir nochmal zurück zu den Fragen, die ich hier habe, weil die Zeit rennt ja auch immer. Till fragt, sind Immobilien überhaupt noch sinnvoll bei steigenden Zinsen und dem demografischen Wandel?
Also es ist ja eine Frage des Kaufpreises. Ne? Also wenn jetzt Zinsen steigen, also erstmal nochmal, ich möchte Werbung dafür machen, Immobilien nicht so zu kaufen, dass du sagst, ich mache jetzt hier irgendwie richtiges Market Timing. Das heißt, ich steige jetzt ein und dann hoffe ich, in 3 Jahren ist die Immobilie mehr wert, weil ich einfach nichts getan habe und gewartet habe und so. Das empfehle ich nicht. Schon gar nicht irgendwie fremdfinanziert, schon gar nicht in teuren A-Lagen, wo ich jeden Monat drauflege, das heißt, wo ich mich finanziell auch noch einschnüre und quasi auf die Spekulationsgewinn angewiesen bin oder so. Ne? Das ist dann wirklich fatal. Und ja, wenn jetzt Zinsen steigen, dann muss man sich halt immer anschauen, bei jedem konkreten Objekt, jeder konkreten Lage, wie sind die Preise, was ist meine Renditeerwartung, kann ich einen guten Deal machen? Und ich glaube tatsächlich, dass würden Zinsen anziehen, würde man das in den Preisen insofern merken, dass die aber nicht mehr groß weiter steigen, weil jeder Investor am Ende irgendwie rechnen muss. Aber deswegen eine ganz große Frage der Strategie und des Standorts. Und ich kann gleich sagen, wie wir investieren. Demografie war noch der zweite Punkt, ne? Also es ist klar, dass in vielen Jahren, wenn du nur Sterbefälle und Geburtenraten nimmst, Deutschland kleiner wird. Auf ganz Deutschland bezogen. Allerdings, die große Unbekannte ist die Zuwanderung. Und da gab es in den letzten Jahren einige Überraschungen, dass Deutschland doch größer wurde. Deutschland ist bevölkerungsstark, wie es noch nie war. Ne? Kann mir gut vorstellen, dass sich das rauszögert. Ich glaube, es ist sehr, sehr attraktiv, in Deutschland zu leben. Ja? Leider auch so Themen wie der Klimawandel, die wir haben, ne? Die begünstigen aber Deutschland erstmal. Denke auch, wir sind durch die ganze Pandemiesituation so gekommen, dass ich sage, also es fühlt sich für mich, fühlt sich an, Deutschland als sehr attraktiven Ort dann an, ne? Weil man am Ende doch tatsächlich sehr viel weniger Sterbefälle hatte und so. Also ich glaube sehr stark einfach daran, dass das demografisch doch noch viele Jahre eher steigende Zahlen ergibt. Aber darauf würde ich mich auf gar keine, das wildeste Spekulation jetzt natürlich von mir, so würde ich auf gar keinen Fall investieren oder auf diese Annahme, sondern ich würde mir wirklich das regional angucken, weil regional ist, also es ist unumstritten, dass in München immer mehr Leute leben werden und so gibt es viele andere Städte, aus denen werden die Leute wegziehen. Das weiß man heute schon, das kann man sehen und diese Trends gibt es, ne? Es gibt, ich glaube, 55% der kleinen Städte in Deutschland wachsen und 45 schrumpfen. Also Demografie ist nicht ein großes Thema, sondern Demografie ist dann auch wieder ein Lage- und regionales Thema. So, und jetzt ganz konkret, also 100% klares Ja, anfangen mit Immobilien und so Vermögensaufbau zu betreiben, funktioniert genauso nach vorne gerichtet von jetzt. Ja? Also auch 2015, wo ich angefangen habe, hieß alles schon zu teuer und so, ne? Und wo führt das hin? Wie machen wir es? Wir selbst, also wir kaufen, ich sage mal, Strategie langfristig buy and hold, sind B-Lagen, Speckgürtel, brutal. Also was um Berlin rum passiert in den Speckgürteln, dann kannst du dich entscheiden, wie weit du rausgehst und je weiter raus, desto höher das Standortrisiko, desto höher die Rendite. Aber so klassisch B-Städte, Speckgürtel, die holen gerade massiv auf. Da kann man wunderbar Immobilien kaufen, die sich locker von selbst abzahlen. Wir haben das jetzt auch in Bayern getan, Speckgürtel von München, so die A94 entlang, also die Autobahn entlang. Dort Städte, die haben alle super Bevölkerungsprognosen. Und da haben wir jetzt 25 Wohnungen gekauft in diesem Jahr. Das Portfolio ist leicht Cashflow positiv und entwickelt sich natürlich beim Mieterwechsel noch. Das ist also langfristig ultra gut. Und das wäre für mich eine langfristige Strategie. Kurzfristig Cashflow aufbauen ist, da musst du dann in C-Lagen gehen. Ne? Das heißt, also jetzt nicht in D-Lagen, also nicht auf irgendwelche Dörfer oder so. Wie gesagt, persönliche Meinung. Ne? Da tatsächlich gibt es auch ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen und Strategien dazu. Aber wir haben jetzt auch Berlin, also Berlin-Umfeld, eine Stunde Fahrzeit oder so. Da haben wir sehr, sehr viel gekauft, wo man mittlerweile vielleicht sogar zu einigen Sachen B-Lagen sagen könnte, aber sagen wir mal, es sind C-Lagen, wo wir wirklich cashflow-orientiert kaufen, wo wir wirklich auch Zeit reinstecken, Zeit in die Entwicklung, Zeit in die Vermietung. Das ist eine ganz andere Strategie. Wenn ich mir Cashflow im Hier und Jetzt aufbauen will, dann erkaufe ich mir das durch ein höheres Leerstandsrisiko, vor allem in 20, 30 Jahren. Das heißt, ich muss dann, in 30 Jahren ist ja selbst eine schrumpfende Stadt nicht leer, ne? Aber ich muss dann halt zu den besten Immobilien vor Ort gehören. Das heißt, ich muss sehr genau schauen, was ich kaufe und muss vor allem die Immobilie sehr gut entwickeln. Und ich muss auch noch mehr Zeit in die Vermietung stecken, weil ich mehr Mietinteressenten durch die Wohnung bringen muss, bis ich wirklich in die Vermietung komme, besser das alles aufbereiten. Ja, wir haben vier Wohnungen hier in München, das kannst du einfach so inserieren und dann hast du eine halbe Stunde 90 Anfragen und es ist also ganz, ganz anders. So eine Cashflow-Strategie. Aber wer quasi bereit ist und sagt, ich möchte mir sowas jetzt aufbauen, damit ich mir Cashflows im Hier und Jetzt aufbauen kann, glaube ich, für den passt die Strategie. Und wie gesagt, da haben wir ganz viel gemacht. Also das war unsere Hauptstrategie, weil wir wirklich diese Cashflows aufbauen wollten. Und genauso gibt es dann auch Antworten für A-Lagen. Da ist es aber aus meiner Sicht eher der Immobilienhandel. Also da würde ich eher hingehen, würde Immobilien kaufen und würde Werte heben in der Immobilie. Mietanpassungen, Sanierungen, alle möglichen Arten von Entwicklung, und würde die Werte aber realisieren, damit ich das Geld aufs Konto kriege, weil die Mieterträge im Verhältnis dann von den Mietrenditen ja so gering sind, dass ich da immer drauflegen müsste. Das heißt, da würde ich dann eher handeln, Gewinne realisieren und vielleicht dann, so also keine Ahnung, zwei, drei Objekte in der A-Lage handeln, ein, zwei im Speckgürtel kaufen und halten. Wieder ein, zwei handeln in der A-Lage, wieder ein, zwei behalten im Speckgürtel. So. Genau.
Apropos Handel, Oliver Fischer hat auch eine Frage eingereicht, nämlich wann gehen wir mal wieder essen?
Ja. Lieben gerne. gerne zum Beispiel bei uns auf dem Festival, Immokation Festival, 27. November, wäre ein guter Zeitpunkt, aber ich bedanke mich nochmal fürs letzte Essen bei den Bremer Stadtmusikanten. Weiß ich noch.
Ja. Okay, was haben wir noch? Sasa fragt, was wäre das Worst-Case-Szenario bei der ersten Immobilie?
Also, ich weiß, also jetzt abwägen von den schlimmstmöglichen Teufeln, die man an die Wand malen kann. Also,
Naja,
ich würde.
Dale Carnegie sagt in dem Buch Sorge dich nicht lebe, das sozusagen als Strategie. Überlege dir, was ist das Worst-Case-Szenario und dann akzeptiere es und dann gucke, wie du es sozusagen vermeiden kannst. Ja, vielleicht ist das die Strategie, vielleicht rührt da die Frage her.
Ja, also ich sehe gerade hier auch Schimmelbefall. Also sagen wir mal, es wird Hausschwamm gefunden als Beispiel. Also du kaufst, also ich meine, am Ende geht es um finanzielle Risiken. Du gehst rein und es gibt zwei in eine Immobilie und es gibt zwei Sachen, die massiv schief gehen können. Entweder du kriegst richtig Ärger mit Mieter, du hast also irgendwie einen schlechten Job gemacht in der Mieterprüfung. Genau, hier steht auch Mietnomade. Also, oder du akzeptierst einen bewusst schlechten Mieter und deshalb ist die Immobilie günstig und der entpuppt sich dann auch tatsächlich als brutaler Mietnomade und bis das alles über die Bühne ist, hast du mit allem drum und dran und Räumungsklage und so weiter 10.000 Euro, glaube ich, ist so ein Worst Case oder eine Sonderumlage, weil das Haus leider von Schwamm befallen ist. Sowas sind, glaube ich, Worst Cases. Und jetzt finde ich mega geil, was du gerade gesagt hast, diese Strategie quasi dann zu überlegen, was passiert dann wirklich. Also A, ist es sehr, 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 sehr selten, dass es dann wirklich zur Räumungsklage kommt. Also wir haben ja mit vielen Immobilieninvestoren zu tun, auch mit großen Beständen. Und da, also der Basti sagte jetzt, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Wohnungen, aber also weit über 100 Einheiten und vielen Jahren. Irgendwann so, jetzt hatte ich mal meine erste Räumungsklage. Und also, dass es eintritt, ist sehr unwahrscheinlich. Und auch dann, jetzt nehmen wir mal an, das Risiko bei einer einzelnen kleinen Wohnung ist 10, 15, 20.000 Euro. Mir fällt es schwer, was zu konstruieren, was darüber hinausgeht. Ah, hi Basti. Das fällt mir schwer, was zu konstruieren, was darüber hinausgeht. Und deswegen sagen wir auch immer, du solltest nach dem Kauf der Immobilie nicht 0 Euro auf dem Konto haben. Also du kaufst die erste Immobilie auf Pump, 120% finanziert, hast 0 Euro auf, ist eine schlechte Idee. Es kann irgendwas Blödes passieren, wo du ein paar tausend Euro brauchst. Und wenn du jetzt sagst, okay, 10.000, 15.000 Euro machen mir keine Existenzangst, das kriege ich im Zweifelsfall irgendwie hin. Dann glaube ich, ist es davon wieder im genau rückabgeleitet, so vorzugehen und zu sagen, wie krass wäre das, wenn ich mir dieses super Horrorszenario, der fette Hausschwamm oder der Mietnomade, wenn mich das davon abhält, überhaupt anzufangen. Ja, das wäre ja eine Katastrophe eigentlich, ne? Und
Ihr habt in eurem Buch auch eine Statistik aufgeführt über Mietnomaden in Deutschland. Und das sind ja irgendwie 1, 2% oder so, ne? Also schon wenig. Und
meine, die Zahl war 3, aber ja.
ja, oder so. Und
30.000. Es gibt 30.000 Mietnomaden in Deutschland, gab es zu dem Zeitpunkt, meine ich.
ah ja,
Was noch
also
viel weniger ist. Ne?
gering. Und ich meine, der Punkt ist ja auch, den Mieter suchst du dir, gut, wenn du jetzt die Wohnung kaufst, der ist schon drin, dann nicht, aber wenn du selbst vermietest, suchst du dir den Mieter auch aus. Das heißt, auch darauf hast du ja Einfluss. Ne? Will nicht sagen, dass man sich nicht täuschen kann in Menschen, aber du kannst ja schon gewisse Kriterien auch überprüfen und dir ein eingängliches Bild machen, was auch wieder der Unterschied vielleicht zu einer Aktie ist. Also da, auch da, ne, was du vorhin gesagt hattest, auch da hast du ja Einfluss drauf, kannst du ja aktiv
Extrem, ja.
was machen, ne? Sodass auch dieser Punkt noch mal unwahrscheinlicher wird, wenn du davon überzeugt bist, dass du eine gute Auswahl tätigen kannst, indem du gewisse Dinge abprüfst, ne? Wie Schufa, dir anguckst, was macht der Mensch, mit den Menschen sprichst, so ein bisschen tiefer fragst. Der Florian Roski hat das auch erzählt, wie er das immer prüft und so weiter in dem Livestream. Also ich glaube, da kannst du schon vieles machen, dass das gar nicht eintritt.
Ja, glaube ich auch. Der Maximum Power sagt hat 3% wäre nicht wenig, so sehe ich es auch. Ich meine, die Zahl war 30.000 Mietnomaden in ganz Deutschland gibt es. Und exakt wie du sagst, ne? Also ich habe noch keinen Mietnomaden getroffen, ich habe eh noch keinen getroffen, aber
Getroffen.
der eine Bescheinigung vom Vorvermieter hat oder dessen Vorvermieter sagt, ja, der war eigentlich ganz nett, ne? Also das ist ein einfaches Mittel, um schon mal zu prüfen. Ne?
Ja, wenn Mietnomade zuhört, wir können auch gerne mal einen Livestream
Ja,
machen.
es gibt, ich habe auch gehört, also es gibt viele, die entwickeln sich da. Also es gibt auch tatsächlich einfach wirklich Extremfälle, Schicksalsschläge, die werden über Nacht zum Alkoholiker, weil irgendwas Schlimmes passiert oder so. Ja, es gibt ein Risiko. Aber auch das, dass derjenige dann das so lange aussitzt, dass das viele tausend Euro kostet, auch das ist sehr unwahrscheinlich. Ne? Also wenn man dann noch irgendwie in der Lage ist, mit Menschen zu sprechen, und Dinge auch so ein bisschen zu klären und vielleicht noch beim Umzug zu helfen oder was auch immer, dann kriegt man, also die allermeisten Mieterprobleme kriegt man am Telefon gelöst.
Und ich glaube, damit sollte man dann auch irgendwann einen Haken dran setzen. Also man macht sich einmal Gedanken darüber, ja. Dann macht man sich Gedanken darüber, okay, wie kann man diesen Fall nochmal minimieren, ja, diesen unwahrscheinlichen Fall. Und dann kommt man in die Umsetzung, ja. Nicht, dass man sich von so einem Gedanken immer aufhalten lässt jetzt, ne?
Ja, das ist die Katastrophe. Deswegen, wie gesagt, ich bin glücklicherweise so vom Naturell her ein chancenorientierter Mensch. Für mich ist das ganz natürlich. Ich stelle mir ein Problem vor, ich male mir das auch kurz schlimm aus und dann versuche ich, dann ist das relativ schnell so, ja, okay, damit wirst du im Zweifelsfall klarkommen, aber hey, ganz ehrlich, so, dass das jetzt passiert, ist so unwahrscheinlich und dann lieber auf die Chance fokussieren, die in dem Fall ja viel, viel größer ist von der Eintrittswahrscheinlichkeit her.
Ja, cool, Marco. Besten Dank. Wir haben alles kann man immer nicht mit aufnehmen, aber ich habe einige Fragen auch mit reingenommen. Hat mir super viel Freude bereitet. Das Festival, was du angekündigt hast, gibt es da noch Tickets oder ist das schon ausverkauft?
Da gibt es jetzt gerade noch Tickets, nicht mehr lange. Es endet quasi die Presale-Phase in wenigen Tagen. Genau. Immocation.de/festival.
Und wie viele Menschen werden da kommen?
Ja, das schauen wir mal, was zugelassen wird noch. Da
Ach
gibt es ja
so, ja, Corona.
vielleicht noch ein Schlusskontingent Tickets, aber 2000.
Und ist deine
Geplant.
Vision mal, so eine richtig große Halle voll zu kriegen?
Ja,
Ja?
ja. Ja, ich
Cool.
weiß nicht, ob der Max noch da ist, aber unser gemeinsames Ziel, mit dem machen wir das Festival, ist die Olympiahalle. Da passen 10.000 rein.
Nice.
Also A ist es natürlich total cool, so viel Interesse zu spüren, aber vor allem auch, es ist wirklich so tief verankert, diese Mission, so vielen Menschen, wie es geht, zu sagen, hey, Immobilieninvestments sind nicht nur Eigenheim, damit kann man echt Vermögen aufbauen und wirklich sein Leben verändern. So, und da hat, glaube ich, so eine, wenn wir das mal schaffen, 10.000 Leute irgendwo hinzubringen, das hat einfach eine Strahlkraft dann. Deshalb.
Ja, mega cool. Ich krieg's mit Sicherheit mit, sonst sag's Bescheid, dann helfe ich mit, dass diese Vision auch wahr wird. Und Marco, jetzt erstmal ab
Du
zu
musst auch
deinem.
kommen, ne, Maurice? Du musst unbedingt kommen aufs Festival.
Jetzt dieses Jahr, ja. Was,
Ja,
27.10.?
27.11.
11. Ja, dann
Samstag.
komme ich.
Ja, ist noch im ersten Jahr. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich erkläre, dass das mein Ticket für dich haben.
Ach, cool, ja. Nee, komme ich gerne. Ist in München, ja?
Ist in München, ja.
Ja, cool.
Ein Tag Content Party und am Abend richtige Party.
Ja, sehr gut, ja. Sehr gut, freue ich mich. Marco, ansonsten jetzt hast du ja so viel Zeit genommen. Jetzt flitz mal zu deinem Kind. Das ist ja in der Zwischenzeit wieder da, aber man hat es nicht gehört. Ne? Ist reingekommen oder
Nee,
nicht?
genau. Ich glaube, sie ist direkt, meine Frau ist mit ihr direkt zum Vordereingang rein. Sonst hätte sie jetzt mitdiskutieren wollen, wahrscheinlich.
Ja, nee, hat mir riesen Spaß gemacht und auch schön, dass ihr alle dabei wart heute. Vielleicht noch der Hinweis, im Anschluss mal einen Kommentar dazulassen, wie ihr es fand. Vielleicht auch ja, mit eurem Learning, was hat euch inspiriert? Mich haben heute nochmal die Dinge inspiriert hier. Wie ein Lehrer warst du für mich. Also Punkt Nummer eins, Handy habe ich mitgenommen. Handy in der Morgenroutine. Ja, ich bin so ein schrecklicher Handy-Junkie. Das muss ich umsetzen. Ja, das muss definitiv in die Umsetzung mit dem Flugmodus. Und Punkt Nummer zwei, das fand ich auch sehr inspirierend, weil deine Geschichte sehr mit meiner ähnelt. Der Punkt dann, ja, was erstmal passieren kann, wenn ich nicht mehr in dem Job arbeite irgendwann. Darauf freue ich mich bereits jetzt. Und Marco, hau rein, bis bald. Wir sehen uns in München am 27.11.
So sieht's aus. Vielen, vielen Dank, Maurice. Hat mega Spaß gemacht. Schönen Abend und du auch, zurück zu deinem Kind.
Ja, mach ich. Ciao, Yves.
Mach's
Ciao.
gut. Ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.